Wer hat's denn erfunden, Julia, das freiwillige soziale Jahr?
Es waren auf jeden Fall nicht die Politiker, die das erste FSJ-Gesetz 1964 verabschiedet haben, denn die Wurzel des freiwilligen sozialen Jahres gehen noch weiter zurück. Die liegen in einer Gemeinde in Mittelfranken in der Nähe von Nürnberg. Neuendettelsau nennt sich die. Und der Leiter der dortigen Diakonie, Hermann Schönauer, der beschreibt die Anfänge des Freiwilligendienstes wie folgt.
Im Jahre 1954, beim 100-jährigen Jubiläum der Diakonie Neuendettelsau, hat der damalige Rektor, Hermann Dietz-Felbinger, ein diakonisches Jahr ausgerufen. Er hat junge Frauen dazu animiert, ein Jahr ihres Lebens für den Nächsten zu geben, für den Dienst bei Menschen, die Hilfe brauchen, bei Menschen mit Behinderung, bei kranken Menschen, bei alten Menschen.
Es war ja im Nachkriegsdeutschland so, dass es viele Kranke und Pflegebedürftige gab, aber eben kaum Personal. Also Deutschland sollte ja wieder aufgebaut werden, jede helfende Hand wurde gebraucht und die Wirtschaft warb um den Nachwuchs mit allen möglichen Mitteln, sodass dann eher Krankenhäuser, Kinder und Altersheime auf der Strecke blieben.
Es war eigentlich so die Zeit des beginnenden Wirtschaftswunders. Und wo man auch sehr drauf aus war, Geld zu verdienen, und zwar bald Geld zu verdienen.
So erinnert sich Erika Geiger, das ist die Tochter des damaligen Rektors, der diese Idee hatte, und sie ist dann auch seiner Idee gefolgt, ein Jahr für den Nächsten zu geben. Zum einen wusste sie damals selber noch nicht so genau, was sie studieren sollte, und zum anderen hatte sie eine recht unbeschwerte Jugendzeit, wie sie selber sagt, und wollte dann Leuten, die es nicht so gut hatten, etwas abgeben. 1956 hat sie ihr diakonisches Jahr in einem Nürnberger Krankenhaus angetreten und erinnert sich heute noch recht lebhaft an die Reaktionen ihrer Altersgenossinnen.
Da haben viele gesagt, du bist ja verrückt, schau doch, dass du möglichst schnell in den Beruf kommst und was lernst und fertig wirst. Das ist doch Zeitvergeudung und das hat einen natürlich auch etwas verunsichert. Aber ich habe es dann doch durchgezogen und muss sagen, ich habe es nie bereut. Also es war für mich eine ganz große Bereicherung.
Erika Geiger sagt, dass sie menschlich total viel dazugelernt hat in dem Jahr. Zum einen hat sie Patienten verschiedenster sozialer Schichten kennengelernt, die ihre Probleme ihr anvertraut haben. Das hatte sie so vorher als Abiturientin eben auch noch nicht. Und die Gemeinschaft mit den Schwestern war ganz toll für sie. Und sie hat viel in Sachen Krankenpflege gelernt. Da sie später 3 Kinder bekommen hat, konnte sie das dann tatsächlich auch immer wieder anwenden. Beruflich hat sie sich aber dann doch für einen anderen Weg entschieden, wurde also nicht Krankenschwester, sondern hat Philologie und Germanistik studiert, um dann als Lehrerin zu arbeiten.
Mittlerweile machen ja auch viele junge Männer ein freiwilliges soziales Jahr, insbesondere seit der Aussetzung natürlich des Zivil- und Wehrdienstes 2011. Wie groß war denn das freiwillige Engagement der Männer damals in den 50er Jahren?
Also es war ja so, dass sich die Idee eines Freiwilligendienstes dann in den 50er Jahren auch weiter verbreitet hat, in die katholische Kirche hinein und auch zu den Wohlfahrtsverbänden. Aber alle diese freiwilligen Programme haben sich zunächst an junge Frauen gerichtet. Denn die Frauen, denen wurden eher so diese fürsorglichen Fähigkeiten zugesprochen. Die können sich um den Nächsten kümmern, während doch die Männer seit 1956 die Wehrpflicht leisten mussten. Also die mussten ihren Wehrdienst leisten und hatten dann ja ihr Pflichtjahr. Deswegen gab es dann auch später immer wieder die Debatte, sollen denn nicht junge Frauen auch ein Pflichtjahr machen? Weil bei dem Freiwilligendienst handelt es sich ja um ein freiwilliges Jahr. Aber die Politikerinnen, die dann 1964 über diesen Gesetzentwurf zum freiwilligen sozialen Jahr im Bundestag debattiert haben, die haben alle gesagt, nein, wir wollen kein Pflichtjahr für junge Mädchen. Zum einen brauchen wir diese freie Entscheidung zur Selbstverpflichtung. Darauf ist unsere Demokratie aufgebaut. Und wenn man jetzt einen Zwang für pflegerische Berufe einführen würde, dann würden sie ja noch das letzte Ansehen verlieren. Der Artikel 12 des Grundgesetzes, der macht auch die Einführung eines solchen Pflichtjahres unmöglich. Das wiederum hat mit unserer Geschichte zu tun, denn es gab ja im Nationalsozialismus den Reichsarbeitsdienst, wo Jungen und Mädchen zur Arbeit gezwungen wurden. So, dass man sagen kann, in den Anfangsjahren des FSJ waren Männer doch eher eine Ausnahme, kamen aber dann über den Zivildienst mehr und mehr auch in diese sozialen Berufsfelder hinein.
Nun gibt es ja trotz des freiwilligen sozialen Jahres heute immer noch einen Pflegenotstand. Die Situation wird sich aufgrund des demografischen Wandels in Zukunft ja sogar noch verschärfen. Hat die Einführung des freiwilligen sozialen Jahres also vielleicht gar nicht so viel bewirkt in Sachen Nachwuchsrekrutierung?
Also es ging mit dem ersten Gesetz 1964 tatsächlich auch darum, mehr Mädchen für einen sozialen Beruf zu gewinnen. Deswegen wurden dann auch einige Nachteile gegenüber Auszubildenden abgeschafft. Da ging es ums Kindergeld, um Steuerermäßigungen und Rentenbeiträge. Es gab ein geringes Taschengeld, so 40 bis 60 Mark. Das war natürlich bei einer 60-Stunden-Woche also ein lächerlicher Betrag, ne? Aber es war eben ein Freiwilligendienst. Und es sollte auch nicht nur darum gehen, Nachwuchs zu rekrutieren, sondern auch ein Beitrag für das Gemeinwohl sollte geleistet werden. Und die Jugendlichen sollten die Chance haben, sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Und dieser Bildungsaspekt wurde doch im Laufe der Geschichte immer weiter ausgebaut. Darüber habe ich auch mit Dr. Gisela Jakob gesprochen, Erziehungswissenschaftlerin an der Hochschule Darmstadt. Und die erläutert mal, was junge Menschen heute aus einem Freiwilligendienst mitnehmen können.
Und zwar umfassende Bildungserfahrung, die sie machen können, sowohl für die berufliche Orientierung, für ihre persönliche Orientierung, aber auch als Lernort für die Übernahme von Verantwortung und zum Lernen von Engagement. Es werden soziale Kompetenzen erworben, eine Sensibilisierung für soziale Probleme, die stattfindet, etc.
Das freiwillige Engagement bietet also für den Einzelnen wie auch für die Gesellschaft ganz viele Chancen. Und es muss wirklich darauf geachtet werden, dass die Freiwilligen nicht als billige Arbeitskräfte missbraucht werden, denn eine Pflegemisere kann man nicht mit freiwilligem Engagement in irgendeiner Form entgegentreten. Die Freiwilligen, mit denen ich mich unterhalten habe, die waren aber mit ihrem Einsatz sehr zufrieden. Die arbeiten in einer Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderung und sie fühlen sich als ebenbürtige Mitglieder eines Teams.
Ich habe natürlich diese tätige Sachen gelernt, so in Pflege und so diese Pädagogik. Also ich habe schon ganz viel gelernt, aber auch menschlich, was von diesen Menschen ich gelernt habe. Das ist wertvoller für mich als alles andere.
Camila Otalora arbeitet mit Menschen mit Behinderungen, hat von ihnen gelernt, nicht so sehr sich zu stressen. Also das Leben ein bisschen einfacher zu nehmen und mit dem, was sie hat und was sie macht, zufrieden zu sein. Und sie kommt aus Bogotá in Kolumbien, was ich ganz interessant finde, macht ihr freiwilliges soziales Jahr in Hannover. Denn heute können auch Ausländer in Deutschland ein FSJ machen, nicht nur umgekehrt. Das hat man ja schon häufig gehört, dass eben viele deutsche Jugendliche ins Ausland gehen. Seit den 90er Jahren wurden ja auch die Einsatzfelder ausgeweitet. Zum Sozialen kamen Ökologie, Kultur, Sport, Politik und Denkmalpflege hinzu. 2001 hat der Staat ja dann sogar seinen eigenen Freiwilligendienst geschaffen, den Bundesfreiwilligendienst. Da wären wir wieder beim Stichwort demografischer Wandel, denn alle Altersgruppen sollen damit angesprochen werden. Und auch die Erziehungswissenschaftlerin Jakob sagt, dass es in Zukunft noch einen größeren Konkurrenzkampf zwischen Unternehmen, Ausbildungseinrichtungen und Unis um die immer kleiner werdende Menge junger Menschen geben wird. Deswegen ist es wichtig, eben auch so verschiedene Gruppen in Zukunft anzusprechen mit dem Freiwilligendienst. Nicht nur Ältere, sondern auch weiterhin Menschen mit Hauptschulabschluss und Migrationshintergrund. Denn diese Gruppen sind nach wie vor unterrepräsentiert in den Jugendfreiwilligendiensten.
Vor 50 Jahren bekam der erste Jugendfreiwilligendienst einen gesetzlichen Rahmen. Julia Schäfer hat daran erinnert und ein bisschen in die Geschichte für uns geschaut, des FSJ. Vielen Dank dafür.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.